Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Und wir nehmen Sie heute mit nach Peru, vom Reich der Inka zum Sorgenkind Lateinamerikas. Peru, das sind bunte Kleider in diesen typischen Farben der Inka. Das ist Machu Picchu, diese märchenhafte Ruinenstadt mitten in den Anden und folkloristische Klänge in der Freiheit Südamerikas. Zum Beispiel mit Panflöte, hören Sie mal. Das klingt toll, aber dieses Peru, das ist leider das Peru der Touristen. Die Bevölkerung hingegen, die kämpft seit Jahren gegen Unterdrückung und Korruption, weil internationale Konzerne mit rücksichtslosen Methoden wertvolle Bodenschätze abbauen und immer mehr Gewinne machen. Die Menschen vor Ort, die erhalten von diesem Reichtum nichts. Im Gegenteil, sie werden vertrieben oder müssen zumindest hinnehmen, wie ihre Umwelt zerstört und sie selbst vergiftet werden. Um all das soll es gehen. In den kommenden 2 Stunden Domradio weltweit stellt die Frage, warum verliert sich Peru in Korruption und Macht und weiß seine eigenen Reichtümer einfach nicht richtig zu nutzen. Ich bin Verena Tröster und ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Was verbinden Sie eigentlich, wenn Sie Peru hören? Was ist das Erste, das Ihnen einfällt, wenn Sie über den Andenstaat in Südamerika nachdenken? Wir haben uns mal auf der Straße umgehört und Ihnen genau diese Frage gestellt.
Schönes Land, Südamerika, Sonne.
Ist das das Land, wo das Machu Picchu ist? Hauptstadt Lima.
Lamas.
Inkas, Panflöten, Regenwald. Gitarre spielende Menschen in der Fußgängerzone.
Lamas, Indios, Inkas, Tempel, Mayas.
Kartoffeln.
Die Inkas.
Keine Ahnung.
Ja, die kommen mit ihrer Wirtschaft nicht klar.
Ja, das Südamerika, spricht man, glaube ich, Spanisch, Inkas.
Schöne Musik.
Also, es fällt mir nichts ein. Ich habe davon noch nichts in der Schule gehört.
Nur Indianer.
Machu Picchu.
Mütze.
Da fällt einem irgendwie nichts dazu ein.
Machu Picchu.
Die Anden.
Oh, kommt ein paar gute Fußballspieler her.
Ein unruhiges Land.
Machu Picchu.
Ein armes Land. Indioland. Und ja, ein schönes Land. Ein hohes Land. Inka-Land.
Bunte Kostüme.
Naja, das war auf jeden Fall schon einiges. Aber es gibt auch noch viel mehr. Viel Schönes rund um die sagenumwogenen Inka-Städten. Tolles Essen, wunderschöne Andenlandschaften. Aber auf der anderen Seite natürlich auch vieles, das nicht so schön ist. Denn Peru ist gebeutelt von Korruption und Machtgier. Zum Beispiel, wenn es um den Goldrausch geht. Da scheint bei vielen Investoren einfach nur noch der Gewinn zu zählen. Und alle anderen stehen hinten an. Darum kümmern wir uns gleich. In Peru wiederholt sich die Geschichte. So wie vor 500 Jahren die Spanier nach den Goldschätzen der Inka gierten, sind es heute die multinationalen Konzerne, die Reichtümer des Landes ausbeuten. Und schon wie zu Zeiten der Eroberer sind es immer nur einige wenige, die davon wirklich profitieren, während immer mehr Menschen durch die modernen Goldminen ihr Land verlieren und in die Armut gedrängt werden. Der katholische Priester Marco Arana aus Cajamarca ist der Einzige, der sich für diese Menschen noch einsetzt. Eine bisweilen lebensgefährliche Aufgabe. Ina Rotscheid hat ihn besucht.
Wir waren glücklich. Wir hatten rund 100 Stück Vieh, 300 Schafe und Schweine. Wir hatten ein glückliches Leben und wussten nicht, was Armut ist.
Doch das ist über 10 Jahre her. Damals besaßen Bauer Nicolás und seine Frau fruchtbare Äcker im Hochland von Cajamarca. Doch dann kam Yanacocha. Ein amerikanisch-peruanischer Konzern, der dort im Nordwesten Perus die zweitgrößte Goldmine der Welt installiert.
Ich sollte was unterschreiben. Schnell, schnell, hieß es die ganze Zeit. Aber ich kann noch gar nicht lesen. Und dann habe ich einfach unterschrieben.
Nicolás wusste nicht, was er unterschrieb. Kurze Zeit später musste er sein Land verlassen. Die lächerlich geringe Entschädigung von ein paar tausend Dollar war schnell aufgebraucht. Und einen neuen Job fand er auch nicht. In einem verfallenen Haus am Rande der Stadt Cajamarcas lebt er heute mit seiner Frau und seinen Kindern. Doch er ist kein Einzelfall. So wie Nicolás ergeht es hunderten Bauern. Denn hier werden 30% der Weltvorkommen an Gold vermutet. Und die Regierung begünstigt den Abbau, weil dies die peruanische Wirtschaft voranbringt, so hofft man. Padre Marco Arana ist einer der wenigen, die sich für diese Bauern einsetzen.
Die Unternehmen kommen mit ihren Anwälten zu den Bauern. Sie versprechen Geld, eine neue Wohnung und Arbeit. Und dann
verkaufen die Bauern. Aber das sind leere Versprechungen. Die meisten enden dann hier in den armen Vierteln der Stadt, während die Minen große Gewinne einfahren.
Zwar enthält eine Tonne Geröll nur ein paar Gramm Gold, doch weil die Goldpreise am Weltmarkt steigen, lohnt sich der Abbau. Rund 600.000 Tonnen Erdreich wälzt Jana Kotscha täglich um, aus denen mit Chemikalien das Gold herausgelöst wird. Dass dabei aber hochgiftiges Cyanid und Quecksilber ins Erdreich wandern, kümmert das Unternehmen wenig.
Unten am Fluss sind in den letzten Jahren tausende Forellen gestorben. Die Bauern klagen darüber, dass ihr Vieh stirbt, dass es krank wird oder die Zähne verliert. Es werden auch immer mehr Kinder mit Missbildungen geboren und mit Entzündungen an Haut und Augen.
Zusammen mit einigen Biologen und Rechtsanwälten gründete Padre Arana 1992 die Menschenrechts- und Umweltorganisation Grufides, die gegen die Ausbeutung der Region und die Zerstörung der Umwelt kämpft.
Das ist eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Einige wenige profitieren vom Reichtum, während immer mehr in Armut leben.
Rechtsberatung, Aufklärungsarbeit und wissenschaftliche Gutachten, das alles organisieren Padre Arana und seine Mitarbeiter. Zwar hat ihnen dieses Engagement auch schon den peruanischen Menschenrechtspreis eingebracht, doch Arana hat auch Feinde. Fast täglich erhalten er und seine Mitarbeiter Morddrohungen. Doch aufgeben kommt für Padre Arana nicht in Frage.
So wie die Armen keine Stimme haben, die gehört wird, haben auch die Pflanzen, die Tiere, die Natur keine Stimme. Darum sollten wir als Kirche nicht nur die Stimme der Armen sein, sondern aller, die nicht gehört werden, auch der bedrohten Schöpfung. Das ist für mich die Ausweitung der Option für die Armen.
In den letzten Wochen gingen immer wieder Menschen auf die Straße, protestierten gegen die Ausbeutung ihrer Heimat, gegen die Machtgier der ausländischen Investoren. Der Goldrausch in Peru wird immer mehr zum Problem für die Bevölkerung und die Regierung. Die macht sich weiter die Taschen voll. Sie hören die Sendung Domradio weltweit. Gerade haben wir es schon gehört, der Goldrausch im Land, der nimmt riesige Ausmaße an. Ausländische Firmen investieren, bauen Minen und die Bevölkerung, die schaut ihnen dabei zu. Trauriger Höhepunkt bisher, der katholische Priester Marco Arana, der wurde verhaftet. Im Beitrag eben haben wir von seinem Einsatz gehört. Er ist ein peruanischer Umweltaktivist und Politiker und vor einem Jahr ist er eben verhaftet worden. Miserior Länderreferent Claudio Moser, der kennt die Hintergründe.
Er saß in Cajamarca auf dem zentralen Platz der Stadt, unterhielt sich mit einem anderen Umweltschützer, als auf einmal von hinten und von vorne Polizisten auf ihn zugingen und ohne jede Vorwarnung ergriffen und sofort, also brutal, in die Mangel genommen haben. Es gibt dazu ein Video, das auch im Internet kursiert, das man sich anschauen kann, und als ich das sah, war ich total perplex, weil ich sagte, mein Gott, was macht denn ein Mann? Der saß da komplett unschuldig, unbeteiligt und auf einmal dieser brutale Zugriff. Man hat ihn dann sofort verhaftet. Im Gefängnis hat man ihn dann misshandelt. Er hat ein Problem an den Nieren, hat gezielt in seine Nieren geschlagen, hat seinen Kiefer gebrochen. Das ist auf jeden Fall ein sehr brutaler Zugriff gewesen gegen einen Mann, der einfach nur da saß und sich unterhalten hat.
Der Streit, der war eskaliert, weil die schon vorhandene Goldmine noch durch eine größere ersetzt werden sollte.
Nicht nur, dass jetzt noch mehr Cyanid ins Wasser eindringen wird, noch mehr Fläche zerstört wird, zwei Bergseen werden komplett zerstört werden. Darüber hinaus dringen diese Minen ja sehr tief ins Erdreich vor, heben sehr große Löcher, sehr tiefe Löcher aus, dadurch wird auch der Grundwasserspiegel beeinträchtigt. Ein Problem in Cajamarca ist jetzt schon, dass Teile der Stadt zu bestimmten Uhrzeiten kein Wasser haben. Mit einem weiteren großen Projekt ist also mit einer Umweltzerstörung in einem sehr großen Ausmaß zu rechnen, was sofort Auswirkungen hat auf die Menschen, die von der Landwirtschaft in Cajamarca und Umgebung leben, weil nämlich das Wasser wird ihnen buchstäblich abgegraben. Und sie können damit keine Landwirtschaft mehr betreiben in der Region. Also es sind tausende von Existenzen, die davon betroffen sind.
Auf der anderen Seite schafft diese neue, größere Mine natürlich auch Arbeitsplätze. Der Experte sagt aber, das ist trotzdem nicht für alle positiv.
Ja, sicher, es werden einige Arbeitsplätze geschaffen und einige profitieren auch davon. Aber es steht in keinem vernünftigen Verhältnis zu der großen Menge an Menschen, die dadurch ihre Lebensgrundlage verlieren werden.
Helfen soll unter anderem auch die katholische Kirche. Die Menschen, die gehen dort auf die Straße, protestieren. Die Kirche tut das auch. Aber wirklich Wirkung zeigt das im Moment noch nicht, denn die Regierung, die stellt sich quer.
Die peruanische Regierung hat ja traditionell ein Faible für die Ausbeutung der Bodenschätze im Land. Man hatte von der neuen Regierung unter dem Präsidenten Ollanta Humala erwartet, dass er da etwas mehr die verschiedenen Interessen ausbalanciert, hatte er auch versprochen. In der konkreten Politik seither, seit letztem Jahr, hat sich aber eine Verschärfung der Konflikte ergeben. Daraufhin hat Präsident Humala seine Regierung umgebildet. Die Minister, die dialogbereit waren, sind alle aus der Regierung ausgeschieden. Und wir haben jetzt eine Regierung, die sehr viel stärker als vorher die Interessen der Bergbaugesellschaften vertritt.
Der Ressourcenreichtum, der entwickelt sich aber mittlerweile immer mehr zum Fluch.
Es ist ganz normal, dass die Bevölkerung, die vor Ort lebt, mit Tricks, zum Teil auch sogar mit richtiger Gewalt, von ihrem Land vertrieben werden. Ihre Rechte werden nicht respektiert. Das betrifft übrigens auch sehr stark indigene Völker in Lateinamerika, deren Land verloren geht. Meistens auch Vertreter von ethnischen Minderheiten oder kleinbäuerliche Familien. Die Natur wird mit Füßen getreten, das ist ein weiteres Problem. Und das dritte ist, dass die Gewinne, die erwirtschaftet werden und diese Minen, zum Beispiel Yanacocha, gehören ja zu den einträglichsten Minen, die es überhaupt so gibt. Die Gewinne, die erwirtschaftet werden, die gehen nicht in die Gesellschaft, werden nicht in der Gesellschaft verteilt, sondern das geht in die Safes der großen Minengesellschaften und es profitieren natürlich auch immer Unternehmensgruppen in Peru selbst oder in anderen Ländern Lateinamerikas, die davon auch profitieren.
Der peruanische Umweltaktivist und Politiker Marco Arana, der ist mittlerweile zwar freigelassen worden, Besserung allerdings ist nicht in Sicht. Das sagt Miserior-Länderreferent Claudio Moser. Über 70.000 Opfer hat der Bürgerkrieg in Peru in den 80er und 90er Jahren gefordert und erst ganz langsam beginnt dort die Aufarbeitung dieser Zeit. Dazu gehörte auch die Errichtung eines Mahnmals im Zentrum der Hauptstadt Lima, das an die zahlreichen Opfer erinnern soll, ganz ähnlich wie zum Beispiel die Holocaust-Gedenkstätte in Berlin. Doch dann wurde es plötzlich geschlossen, das hat der Bezirksbürgermeister veranlasst und wenn es nach ihm ginge, dann würde es sogar wieder abgebaut. Was genau dahinter steckt, das hat Ina Rotscheid erfahren. Sie war dort und hat mit dem ehemaligen Direktor der peruanischen Wahrheitskommission gesprochen.
Hier auf diesem kleinen Stein steht zum Beispiel Luciano Torres, 1987, 18 Jahre. Älter ist er nicht geworden, als er vor 20 Jahren getötet wurde. Viele sind hier früher hingekommen und haben den Namen ihrer Familienangehörigen gesucht. Aber viele sind auch schon vom Wetter verblichen.
Und jetzt kommen auch die Angehörigen hier nicht mehr hin, denn das Monument, das an die Opfer des peruanischen Bürgerkrieges erinnern soll, ist weggesperrt. Versteckt hinter einem übermannshohen Eisenzaun, mitten in dem einst so friedlichen Park in der Innenstadt Limas. Am Eingang stehen Sicherheitskräfte und nur Salomon Lerner durfte hinein. Schließlich war er bis vor kurzem der Direktor der Wahrheitskommission in Peru. Aber auch er brauchte eine Sondergenehmigung.
El nuevo alcalde piensa distinto que el anterior.
Für den neuen Bürgermeister des Viertels hat dieses Monument etwas Subversives. Hier tauchen Namen von Personen auf, die Terroristen gewesen sein könnten. Und er behauptet, das verherrliche den Terrorismus. Ich glaube, er hat da etwas falsch verstanden. Hier soll weder an Terroristen noch an Militärs erinnert werden, sondern an die Opfer, die gestorben sind.
Rund 20.000 faustgroße Steine tragen handschriftlich die Namen mit dem Geburts- und Todesdatum der zahlreichen Opfer des Bürgerkrieges. Kreisförmig sind sie zu einem Labyrinth angelegt, in dessen Mitte ein schulterhoher Stein aus dem Wasser sickert.
In diesem Stein ist ein Auge eingemeißelt, wo die ganze Zeit Wasser heraussickert, eben wie Tränen. Es soll ausdrücken, wie wir Peruaner uns fühlen, unseren Schmerz über alles, was passiert ist und über die ganzen Opfer. Denn wir sind doch ein Volk.
Doch diese Einigkeit existierte in den 80er und 90er Jahren noch weniger. 70.000 Peruaner wurden im Bürgerkrieg getötet. Diese Zahlen hat Salomon Lerner mit der Wahrheitskommission und mit Hilfe des deutschen Lateinamerika-Hilfswerkes Adveniat erst vor wenigen Jahren ermittelt. Ein Krieg, in dem der Leuchtende Pfad, eine maoistisch inspirierte Guerilla, bei den indigenen Bauern im Hochland seine revolutionäre Basis suchte und fand.
En tanto que eran los más abandonados.
Es waren die Vergessenen in den einsamen Bergdörfern, wo es keine Schule, keine Polizei, kein Krankenhaus und keine Priester gibt. Die, die nichts mehr vom Staat erwartet haben, die konnte der leuchtende Pfad einfach für sich gewinnen. Er versprach Nahrung, Bildung, Gerechtigkeit. Die Menschen dachten, super, endlich einer, der uns hilft.
Entonces, la gente al comienzo dijo, caramba, estos vienen a ayudarnos y nos van a hacer surgir.
Doch letztlich wurden sie nur benutzt. Vom leuchtenden Pfad auserkoren als revolutionäre Basis und von Regierung und Militärs als Terroristen verfolgt. Viele der Opfer gerieten irgendwie zwischen die Fronten. Dass die Steine des Mahnmals jetzt auch ihre Namen tragen, ist für den Bürgermeister des Viertels, Enrique Ocrospoma, ein Unding.
Der Bürgermeister wollte die Gedenkstätte ursprünglich wieder abreißen lassen, doch es gab empörte Reaktionen, Demonstrationen und ein Brief, der von über 500 Politikern und Prominenten unterschrieben wurde. Darum hat er es letztlich absperren lassen, sodass keiner mehr rein kann, außer mit Sondergenehmigung. Die Erinnerungsstätte hat somit keine Funktion mehr.
Das Auge, das weint, ist ein Symbol dafür, wie weit Peru noch von einer richtigen Aufarbeitung seiner Vergangenheit entfernt ist. Entschädigungen, wie sie die Wahrheitskommission gefordert hat, würden immer noch viel zu wenige gezahlt, beklagt Lerner, und Täter aus Militär oder Regierung blieben straffrei. Und auch die Situation, in der die Indigenas leben, zeigt, dass sich an den Bedingungen, die einst zum Bürgerkrieg führten, bis heute kaum etwas geändert hat.
Hay toda una historia.
Das ist eine Geschichte der Ungerechtigkeit, der Ausbeutung und Missachtung der Rechte der indigenen Völker. Und ich glaube, dass diese Situation bis heute so ist. Die Indigenas brauchen eine Chance, Bildung, medizinische Versorgung. Aber es gibt immer noch zu viele Menschen in Peru, die geboren werden, leben und sterben, ohne dass sie für den Staat jemals existiert hätten, weil sie nicht registriert, nicht zur Kenntnis genommen wurden. Es gibt immer noch viel zu tun.
Vor allem muss jetzt daran gearbeitet werden, dass das Land nicht vergisst, was passiert ist. Aufarbeitung, ein ganz wichtiges Thema in Peru. Und darum kümmern wir uns auch gleich nochmal. Komm, wir bauen eine Jugendbegegnungsstätte in Peru. Das war vor ungefähr einem Jahr die ambitionierte Idee im Krux, dem Jugendzentrum der katholischen Kirche in Köln. 40 junge Erwachsene haben sich gemeldet, sind mitgefahren und haben angepackt, um in der Nähe von Lima in der Pfarrgemeinde San Juan de Lurigancho etwas aufzubauen. Und einer, der mit dabei war, das ist Marco Nobis. Willkommen im Domradio.
Hallo.
4 Wochen warst du in Peru. Wie war das?
Ja, es ist erstmal eine ganz andere Welt, wenn man da runterkommt als Europäer. Und es ist auch nochmal eine ganz andere Atmosphäre, wenn man nicht als Tourist hinkommt, sondern als jemand, der den Menschen dort vor Ort begegnen möchte und gleichzeitig eben mit anpacken möchte. Also nicht einfach nur Spenden da irgendwie runterzuschicken, sondern gleichzeitig zu sagen, wir packen mit an. Wir sagen, wir sind bei euch und machen das mit euch. Und dieses Gemeinschaftsprojekt war, glaube ich, auch für mich da nochmal so dieses Erlebnis dort.
Das heißt, 40 junge Kölner sind dann da in der Nähe von Lima angekommen. Wie war der erste Eindruck? Wie seid ihr empfangen worden?
Ja, mit riesen Fahnen und selbstgebasteltem, so einem Doppelhalter. Also da war wirklich so richtig Stimmung schon, als der erste Deutsche von uns dann den ersten der Gruppe dort entdeckte. Und es war einfach ein herzlicher Empfang. Da hat man irgendwie gar nicht gespürt, so Lima, so am Ende der Welt, Armut pur und dann aber so ein herzlicher Empfang, den hätte man sich wahrscheinlich hier in Köln nicht mal denken können.
Und es ging darum, was aufzubauen, eine Jugendbegegnungsstätte. Was genau war das für eine Baustelle?
Ja, das ist eine Baustelle, die nochmal vom Zentrum, also nochmal weiter weg ist, und die richtet sich eben an alle Jugendlichen in Lima. Das muss man sich auch so vorstellen, Lima hat halt 8,5 Millionen Einwohner mit seinen Randgebieten. Und es geht eben darum, dass man einen zentralen Ort hat für die Jugendlichen dort in ihrem christlichen Glauben. Man hat dort eben den Plan, eine Kirche zu haben, ein Amphitheater, wo man eben auch Abendprogramm machen kann, Übernachtungsmöglichkeiten, eine Bibliothek, dass man eben einfach mal für Begegnungen eben dort einen Platz hat, dass man eben einen zentralen Ort hat, wo sich Jugendliche begegnen und austauschen können.
Jetzt seid ihr nicht alle Bauarbeiter. Wie ist das denn abgelaufen? Was habt ihr geschafft in der Zeit?
Ja, wir sind erstmal voll euphorisch irgendwie da hingekommen, haben gedacht, hier brennt schon die Baustelle, aber das Einzige, was brannte, war die Hitze. Nein, man kommt da hin und man sieht einfach nur, man muss sich das vorstellen wie ein Berg, in dem man so schon mal drei Terrassen drin hat, also drei Ebenen und gleichzeitig dann eben noch eine kleine Kirche aus Holz, ein kleines Empfangshäuschen, wo auch ein bisschen drin gekocht werden kann, ein provisorisches WC.
Also das heißt, dieser Plan, da wirklich was aufzubauen in den 4 Wochen, war zu ambitioniert?
Ja, ich glaube, man muss es eben aus peruanischer Sicht mal realistisch sehen. Also dann sind die eigentlich schon ziemlich weit gewesen, weil allein schon diese Terrassen da zu ebnen, kostete eben schon irgendwie das erste ersparte Geld, um einen Bagger zu ordern, der das dann eben macht. Und und wenn man dann eben auch nur so 4, 5 Bauarbeiter überhaupt bezahlen kann, das ist einfach hier in Deutschland einfach so überhaupt nicht vorstellbar. Da muss man wirklich schon mal da runterfahren und wirklich mal diesen Blick holen. Wie funktioniert da eine Baustelle?
Was glaubst du, welchen Stellenwert hat Kirche dort?
Einen sehr hohen. Also Kirche, ich sag mal in Sachen Gemeinde, einen sehr hohen Stellenwert. Wir sind dort von so ziemlich jeder Pfarrgemeinde eingeladen worden, die im Umfeld war. Sie wollten uns kennenlernen, sie wollten ihren Glauben mit uns teilen. Und diese Herzlichkeit und diese Offenheit, die uns da wiedergespiegelt wurde, zeigt einfach nochmal, was dort in dieser Armut eigentlich Menschen noch Freude bereitet.
Kann man davon was mitnehmen nach Köln?
Auf jeden Fall. Also ich habe gerade nochmal so festgestellt, dass wir trotz Fremdheit dort unten so herzlich empfangen worden sind, als wenn man sich schon ewig kennt, und auch die, sei es bei abendlichen Veranstaltungen, wo dann alle Familien plötzlich was zu essen mitgebracht haben, wo wir dachten, meine Güte, wir sind doch die eigentlich, sag ich jetzt mal, die eigentlich ein bisschen mehr Geld haben, die was für die organisieren können. Nein, es wurde immer für uns organisiert, es wurde für uns getan, gemacht, wir konnten überall irgendwie übernachten, es wurde Programm organisiert, also wo man einfach merkt, die Leute haben einfach Spaß und Freude, ihr Leben mit uns zu teilen, weil sie auch genau wussten, wir sind keine Europäer, die als Touristen dorthin kommen, sondern wir sind eben verbunden eben mit aus dem christlichen Glauben heraus und wollen dort eben helfen.
Seid ihr nach wie vor in Kontakt?
Mehr oder weniger. Also es gibt einige, das war natürlich auch so ein großes Sprachhindernis. Also viele unserer Deutschen konnten eben überhaupt kein Spanisch. Wir hatten ja die spanischen Schwestern von der Gemeinschaft Diener des Evangeliums dabei, die dort eben auch ansässig eine Gemeinschaft haben, sodass man eben schnellen Kontakt auch nach Lima hatte. Aber natürlich war die Sprache ein großes Hindernis. Ich selbst kann so schon einiges an Spanisch, jetzt auch nicht fließend, sodass man sich verständigen konnte. Das ging dann auch nochmal via Facebook, das muss man sagen. Also viele der Peruaner haben dann doch Facebook, trotz der Armut irgendwie. Und so konnte man doch im Kontakt bleiben. Das hat jetzt mittlerweile so ein bisschen abgenommen. Aber ich glaube, so im Herzen trägt man sich, glaube ich, noch weiter.
4 Wochen lang war eine Gruppe von jungen Erwachsenen in Peru in der Nähe der Hauptstadt Lima unterwegs. Eine Gruppe vom Krux, dem Jugendzentrum hier in Köln. Und dort haben sie unter anderem dabei geholfen, eine Jugendbegegnungsstätte aufzubauen. Marco Nobis war einer von ihnen und er hat uns davon erzählt. Vielen Dank dafür. Sie hören die Sendung Domradio weltweit. Trotz aller Probleme, über die wir jetzt gesprochen haben, Peru ist und bleibt ein beeindruckendes Urlaubsziel. Berühmt und weithin bekannt ist Peru vor allem für die sagenhafte Inka-Ruine Machu Picchu. Sie thront auf einem Gipfel mitten in den Anden und die Peruaner sagen, wenn man Machu Picchu nicht gesehen hat, dann hat man Peru nicht gesehen. Aber was macht denn diese Faszination der Inkas aus, Tobias Fricke?
Ja, die Faszination rund um die Völker des alten Peru, die ist einfach ungebrochen. Sie kommt vermutlich daher, dass es eine Welt ist, die man sich so richtig gar nicht mehr vorstellen kann, in die man aber in Peru nach wie vor eintauchen kann als Tourist. Die Inka, die lebten ja in enger Verbundenheit mit der Pachamama, der Mutter Erde. Also als Grundlage ihrer Existenz wurde die Natur von den Inkas immer geachtet und geehrt. Und noch heute ist das im ganzen Land in religiösen Riten und Bräuchen verankert. Die Inkas, die begegnen einem auf einer Peru-Reise ständig und überall, weil die Peruaner bis heute so stolz auf ihre Geschichte sind. Das wird ganz besonders deutlich, wenn man sich auf den Weg macht nach Cusco. Von dort aus führt ein Inka-Pfad durch grandiose Landschaften der Anden und dann eben zu den beeindruckenden Kulturstätten der großen Vergangenheit dieses Landes. Machu Picchu dabei natürlich die schönste und bekannteste. Vor etwas mehr als 100 Jahren wurde sie gefunden und sie stammt wohl aus der Zeit so um 1550. Da fährt man mit einem Zug hoch durch die Andentäler. Das ist beeindruckend und das lohnt sich auf jeden Fall. Aber da muss man auch sagen, es gibt eine Schattenseite. Viele Peruaner selbst können es sich gar nicht leisten, jemals selbst nach Machu Picchu zu kommen. Eintrittsgelder und die Zugfahrt übersteigen die Möglichkeiten. Mit dieser Kultstätte wird eben auch richtig Geld verdient.
Ja, wie so oft in Peru ist es auch im Tourismus so, dass bei der Bevölkerung selbst nicht so viel davon ankommt. Jetzt ist Peru ja ein Andenstaat, besonders im Süden des Landes. Da kommt man immer mal wieder an die 4000er-Grenze. Ist das ein Problem, wenn man da Urlaub machen möchte?
Sagen wir mal so, man sollte es nicht unterschätzen. Wichtig ist, dass man dem Körper Zeit gibt, sich an die Höhe zu gewöhnen. Wenn man also Zwischenstationen einplant und sich langsam hocharbeitet sozusagen, dann wird der Körper den Sauerstoffmangel besser verkraften. Wer sich daran nicht hält, bei dem können Kopfschmerzen auftreten, Herzrasen und auch Erbrechen. Es gibt aber auch Medikamente, die davor schützen. Die Peruaner selbst kauen gegen die Höhenkrankheit Coca-Blätter oder trinken Coca-Tee. Erfahrungsgemäß wirkt er aber nur in Maßen, also Medikamente für den Notfall sollte man schon einpacken. Und dann werden auch einige Impfungen empfohlen. Für eine Reise nach Peru sollte man sich gegen Typhus, Hepatitis A und gegebenenfalls auch Hepatitis B impfen lassen. Bei längeren Trekkingreisen macht auch eine Impfung gegen Tollwut Sinn. Gelbfieber wird nur dann wichtig, wenn man auch im Urwald unterwegs ist.
Abgesehen von gesundheitlichen Risiken, wie ist es denn um die Kriminalität im Land bestellt?
Na, Peru liegt, was die Kriminalität betrifft, im lateinamerikanischen Mittelfeld. Das sagt zumindest das Auswärtige Amt. Das heißt für Touristen, dass ein Risiko besteht, Opfer von Diebstählen oder von Überfällen zu werden. Und auf der Panamericana, also die Hauptverbindung von Nord nach Süd, wird schon seit einiger Zeit besonders in den Regionen um Ica und Arequipa ein Anstieg der Überfälle auf Überlandbusse registriert und auch in der Hauptstadt in Lima wird zu besonderer Vorsicht abends in der Innenstadt geraten. Aber wenn man ein paar Tipps beherzigt, dann ist es eigentlich keine besondere Gefahr, in Peru unterwegs zu sein.
Peru, also trotzdem ein tolles Urlaubsziel, das sich definitiv lohnt, wenn man ein paar Tricks und Kniffs berücksichtigt. Tobias Fricke hat sie für uns zusammengestellt. Vielen Dank dafür.